eine neue Folge des Podcasts Demokratie zwischen Wahnsinn und Wahl. Die Psychologin Martina Lackner und der Vorstand des Berufsverbandes DFK, Verband für Fach- und Führungskräfte, Nils Schmidt, sprechen mit Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft über den Zustand unserer Demokratie.
Hallo Martina.
Ja, hallo, guten Morgen, Nils.
Ja, heute haben wir mal eine ganz andere Folge, denn heute reden wir beide mal über Demokratie und haben keinen Gast. Wir haben uns ja ein Thema ausgedacht oder zurechtgelegt, Demokratie unter Druck. Warum wächst die Unzufriedenheit? Ich glaube, das ist so das allgemeine Thema, worüber man super gut reden kann, auch ohne jetzt einen Gast zu haben. Und wir haben jetzt ja auch so ein bisschen Erfahrung aus den letzten anderthalb Jahren von unseren Gästen, dass wir vielleicht einfach mal so ein bisschen zurückblicken können und das ein oder andere noch mit einbeziehen. Aber vielleicht erstmal grundsätzlich, wenn man derzeit die politischen Debatten verfolgt, entsteht so ein bisschen der Eindruck oder nicht nur ein bisschen, dass die Demokratie zunehmend unter Druck gerät. Ich meine, deswegen machen wir ja auch unseren Podcast. Aber stimmt dieser Eindruck oder erleben wir gerade nur eine besonders laute Phase der gesellschaftlichen Unzufriedenheit? Wie siehst du das?
Ich glaube, dass das Thema so komplex ist und wir hier verschiedene Aspekte eigentlich beleuchten müssen. Ich glaube, dass vor allem, wenn man an die junge Generation denkt, Gen Z, ist das Wohlstandsversprechen, das die ältere Generation bekommen hat, einfach auch in Frage gestellt durch Digitalisierung, durch KI. Mhm. Also der Wohlstand ist einfach nicht mehr so gesichert für die junge, aber auch für die ältere Generation. Und ein zweites großes Thema, das ich für mich sehe, ist, dass Deutschland hat sich ja in den letzten 50, 60 Jahren ist ja zu sehr viel Reichtum und Ansehen in der Welt gekommen. Mhm. Die Menschen nach dem Zweiten Weltkrieg haben ja sehr viel gearbeitet, um dieses Land aufzubauen und ist dadurch auch sehr reich geworden. Aber ich glaube, und jetzt kommt das Aber, Deutschland hat nicht wirklich Erfahrung im Umgang mit Krisen seit dem Zweiten Weltkrieg. Das heißt, die Resilienz, die man bräuchte in Krisenzeiten, wie wir sie jetzt haben, aufgrund von geopolitischen Unruhen, Kriegen etc., um damit besser umzugehen, braucht man eine gewisse Form von Resilienz und Frustration. Okay. Und in guten Zeiten lässt es sich gut leben. Da kann man auch kleine Krisen meistern, aber wenn man nie gelernt hat, Widerstandsfähigkeit an den Tag zu legen, Strategien, wie geht man mit Krisen um, und zwar nicht nur auf der faktischen Ebene, sondern auch auf der psychischen, mentalen Ebene, dann kann man sich ganz schnell in der Stimmung, weil das ist ja auch eine schlechtere Stimmung, die wir gefühlt in Deutschland haben in der Gesellschaft, kommt man in einen Gefühls- oder in einen emotionalen Zustand, in dem man für sich als Einzelner eigentlich keinen Ausweg mehr findet und einem emotionalen Aspekt. Das heißt, die Krisen, die wir um uns herum haben, werden als viel tragischer und schlimmer wahrgenommen, als sie ohnehin schon sind. Und die Menschen fühlen sich dem, habe ich manchmal das Gefühl, fast ein bisschen ohnmächtig ausgeliefert. Und die Selbstwirksamkeit in der Psychologie, ich bin ja Psychologin, würde man sagen, die Selbstwirksamkeit ist im Grunde genommen nicht wirklich entwickelt worden. Nämlich das, wie gehe ich denn in Krisenzeiten um? Was mache ich denn? Und was passiert ist in Deutschland, ist, glaube ich, dass man sich zu sehr auf den Staat verlässt. Das heißt,
das stimmt, da gebe ich dir recht.
Wenn es uns schlecht geht, wenn wir uns den Benzin nicht leisten können wegen Krisen im Nahen Osten, brauchen wir einen Tankrabatt. Mhm. Ich könnte die Liste jetzt weiterführen für alle möglichen Szenarien, die wir in dieser Gesellschaft haben. Das Erste, was man in Deutschland macht, man schreit nach dem Staat. Der Staat muss es richten. Und das entlastet uns ein Stück weit auch, das meine ich jetzt eigentlich auch im negativen Sinne, von Eigenverantwortung. Die Menschen in Deutschland tun sich extrem schwer, ich spreche jetzt von der breiten Masse, nicht von einzelnen Personen oder Unternehmern, Die breite Masse ist es nicht gewohnt, Eigenverantwortung für sich zu übernehmen und mal zu hinterfragen, was kann ich denn selber dazu beitragen, dass es mir und der Gesellschaft besser geht. Wir fragen immer, was kann der Staat für uns tun, aber wir fragen nie, was können wir für den Staat tun. Die Denke gibt es in Deutschland nicht. Und wenn ich jetzt die Gesellschaft hier in den Mittelpunkt der Diskussion stelle, muss man natürlich sagen, das deutsche System, die Gesetze, die Regierungen in den letzten Jahren haben ja der deutschen Gesellschaft vermittelt, wir richten es für euch, Deutschland ist ja ein wirklicher, sehr guter Sozialstaat, und haben aber die Gesellschaft in eine Richtung entwickelt, in dem man ihnen zunehmend Eigenverantwortung auch abgenommen hat. Und ich glaube, dieses Gefühl, dass wir mit diesen Krisen uns ganz schwer tun, hat was damit zu tun, dass man ihnen, dass die Regierung, die Gesetze, die man geschaffen hat, um das Volk abzusichern, zunehmend Menschen dazu gebracht hat, weniger Eigenverantwortung zu übernehmen. Das ist ein Ergebnis dieser Geschichte.
Aber der Staat, ich meine, ist ja so, der Staat ist bislang immer eingetreten, wenn irgendwas war, konnte man sich darauf verlassen. Jetzt haben wir gerade die Ölkrise. Ich meine, wir hatten ja auch schon häufiger mal, dass die Benzinpreise hochgegangen sind und diesmal steigt der Staat ein, indem er Benzin und Diesel subventioniert und trotzdem sind alle unzufrieden. Der Staat ist immer da, wenn es darum geht, dass geholfen wird. Er fliegt Bürger aus, die in Not sind. Also egal letztendlich, was man hier macht, man fällt ja nicht unbedingt weich. Das ist schon recht hart, wenn man auf Leistung angewiesen ist. Aber im Gegensatz zu anderen Ländern gibt's das hier ja alles. Ich habe keine Arbeit, mir wird geholfen. Der Staat ist da. Ich brauche sonst irgendwelche Unterstützung, der Staat ist da. Ich brauche BAföG, der Staat ist da. Das gibt es in anderen Ländern ja nicht. Da ist der Staat nicht einfach ohne weiteres da. Und trotzdem, obwohl ja diese Absicherung im Hintergrund sind, bestehen, sind die Leute so unzufrieden und rufen nach radikaleren Formen. Und wir haben mit der AfD eine Partei, die uns ja die ganze Zeit sagt, wie schlecht alles ist, dass nichts gemacht wird, was ja einfach de facto nicht da ist. Und trotzdem lassen sich mittlerweile über 25% der Leute ja davon blenden, dass sie meinen, der Staat macht nichts für mich, obwohl ich auch sagen muss, wie du es auch sagst, der Staat übernimmt so viel Verantwortung für seine Bürger, eigentlich viel zu viel. Und ich gebe dir auch recht, wir brauchen viel mehr Eigenverantwortung, dass ich sagen muss, die Benzinpreise sind hoch, was mache ich dann? Ich bilde vielleicht eine Fahrgemeinschaft, ich kaufe mir vielleicht das Deutschland-Ticket, auch das für den Preis ist das absolut eine tolle Sache. Und trotzdem schreien alle rum und sagen, wir kriegen zu wenig Unterstützung. Also, dass der Staat auch noch das Benzin komplett bezahlt, wäre dann vielleicht ein bisschen viel.
Ich glaube, auch das muss man wieder differenzierter sehen. Es hat sich über dieses Übernahme der Verantwortung für ganz viele Belange der Gesellschaft so ein Rechtsanspruchsdenken entwickelt in Deutschland. Mhm. In Deutschland denken ganz viele, ich hätte einen Anspruch auf alles. Und aufgrund dieses Rechtsanspruchsdenken hat sich parallel auch ein ganz egozentriertes Denken entwickelt. Die deutsche Gesellschaft ist in vielen Teilen, ich würde sagen nicht in allen Teilen, aber eine sehr, zum einen positiv gesehen, eine individualistische Gesellschaft geworden, aber auch eine sehr egozentrierte Gesellschaft, eine Ich-Gesellschaft. Und wenn man von einem sehr, sehr hohen Niveau kommt, wie Deutschland gekommen ist, im Sinne von sehr viel Reichtum auch, also vor allem in privat, wir haben ja, in Deutschland gibt es ja trotz der Armutsdebatte sehr viel reiche Menschen noch im Privatvermögen, die sie haben, auch wenn es ungleich verteilt ist. Aber wir haben, wenn man von einem ganz hohen Niveau kommt und dann droht zu sinken und man merkt, dass einem vielleicht die Pfründe etwas davon schwimmen im Sinne von, ich kann halt nicht mehr dreimal im Urlaub machen, vielleicht nur zweimal, dann geht das an das eigene Selbstbild. Und dann entstehen auch gleichzeitig Ängste, weil man ja auch gewohnt ist, auf diesem Niveau zu bleiben, aber man gar keine Strategien hat, dagegen zu arbeiten. Musste man ja auch nicht. Also viele Deutsche mussten sich ja in den letzten 50, 60 Jahren nicht leben im Sinne von, ich muss schauen, wie ich überleben kann. Das ist ja nochmal was anderes. Wir sprechen ja bei vielen Deutschen im Moment nicht um einen Überlebensmodus. Wir sprechen von einer Masse von Menschen in Deutschland, die sich halt weniger leisten können. Im Gegensatz dazu gibt es natürlich auch, ich glaube, die letzten Zahlen sagen, wir haben im Moment 13 Millionen Menschen in Deutschland, die unklar deutlich unter der Armutsgrenze und auch nahe an der Armutsgrenze leben. Das sind die, die tatsächlich ums Überleben kämpfen. Und wenn natürlich insgesamt, wir leben seit 2, 3 Jahren, sowas, ich kenne die Zahlen jetzt nicht ganz genau, in einer Rezession, dann ist es natürlich für die umso härterer und noch bitterer, wenn jetzt der Wohlstand sinkt und sie merken, sie können eigentlich mit dem, was sie bekommen, gar nicht mehr leben. Also es gibt ja auch Menschen in Deutschland, die müssen 2, 3 Jobs ausüben, um
Ja,
überhaupt
auf
ihre
jeden Fall.
Miete und Wohnkosten zu bezahlen. Und dann führen wir in Deutschland noch eine ganz eigene Debatte von, wer ist denn schuld? Also in Deutschland haben wir immer eine Schulddebatte. Das macht es auch ein bisschen schwierig. Das heißt, wer ist schuld an dem Dilemma? Und die, je nachdem, welche Gruppe man fragt, kriegt man eine andere Antwort. Also fragt man die Anhänger der AfD, würden die einem klar sagen, ja, schuld sind die Migranten, die Flüchtlinge, die kommen sind, die, wir hatten jetzt das Thema Krankenkassenreform, dass die Krankenkassen so im Defizit sind, weil sie natürlich die Bürgergeldempfänger übernehmen, die wiederum einen Großteil sich aus Ukrainern, Syrern, Afghanen und so weiter beziehen. Aber was man in der ganzen Debatte natürlich auch vergisst ist, also Debatten werden ganz einseitig geführt und je nachdem, von welcher Gruppe die Argumentation kommt, wird die andere Gruppe demontiert oder auch ja, despektierlich behandelt. Ziel ist letztendlich auch immer darauf hinaus, dem anderen zu sagen, nur meine Meinung hat recht, jetzt sind wir wieder bei diesem Ich-Denken, dem ich-zentrierten Denken, nur ich habe recht, du hast falsch, aber im Grunde genommen, wenn man das über die gesamte Gesellschaft hinweg, wenn ich die Diskussionen verfolge, egal ob das jetzt in der Politik ist oder zwischen den einzelnen Milieus, die wir haben, egal ob rechts oder links, im Grunde genommen, ich würde mal sagen, viele haben Recht, aber immer nur in einem ganz kleinen Teil, in einem Teilaspekt. Wir alle wissen, dass wir etwas ändern müssen, aber im Grunde genommen bleiben wir in diesen Diskussionen bei Halbwahrheiten, bei Anschuldigungen, bei Beschuldigungen stecken und Lösungen zu finden. Und ich glaube, der Weg, wie man in dieser, wir haben ja mehr Parteiensystem, dann große Zersplitterung, die ja letztendlich auch nur die Zersplitterung der Gesellschaft abbildet in den Meinungen, ist es schwer mittlerweile einen Konsens zu finden. Also wo ist der Konsens? Worauf können wir uns einigen? Welche Strategie müssen wir fahren, um aus diesem, es ist ja nicht nur ein deutsches Thema, das wir haben, wenn wir über Demokratie sprechen, wir haben ja, der Rechtspopulismus ist ja im Grunde genommen in vielen Gesellschaften im Moment auf dem Vormarsch. Schwierig ist es, eine Linie zu finden und einen Konsens zu finden, was natürlich Demokratie ausmacht. Demokratie lebt vom Konsens. Wenn
genau.
wir alle aber uns entscheiden, nicht mehr mit dem anderen sprechen zu wollen, weil wir alle denken, nur wir hätten Recht, gibt es auf Dauer keinen Konsens. Und wer wird sich in so einer Phase des Nichtfindens oder nicht Zusammenfindens auf einen Konsens, wird sich in diesen Phasen letztendlich der durchsetzen, der Stärkere ist. Der den anderen in einer Dominanz, in einer aggressiven, manipulativen Art und Weise überschreit, im wahrsten Sinne des Wortes, der wird irgendwann die Meinungsführerschaft übernehmen. Dadurch, dass wir nicht, das ist, denke ich, das ist meine subjektive Meinung natürlich, wenn wir es lange Zeit nicht schaffen, einen Konsens in der Gesellschaft zu finden, wird die Zersplitterung weiter zunehmen. Und wenn die Zersplitterung weiter zunimmt, werden sich Kräfte herauskristallisieren, die diese Zersplitterung nutzen. Und wie kann man eine Zersplitterung lösen, unter Anführungszeichen lösen, indem der, der am lautesten schreit, der die meiste Aggression und Dominanz und auch Manipulation, wir leben in einem Zeitalter der Manipulation, an den Tag legt, der wird die Wahlen gewinnen. Es geht um Kraft.
Mir war alles bekannt vor. Hatten wir ja gefühlt schon.
Hatten wir schon, die Geschichte wiederholt sich wieder, will ich mal sagen. Und diejenigen, die und das finde ich schade in diesen Zeiten, diejenigen, die wirklich was zu sagen hätten, die einen intellektuellen Background, das hat nicht nur, aber auch etwas mit intellektuellen Background zu tun, die gebildet sind, die haben zunehmend, glaube ich, wenig Interesse in diesem Gerangel um Macht, um Aggression und Dominanz einen Platz zu finden oder zu suchen, sich zu behaupten. Und je mehr sich die Intellektuellen zurückziehen, wobei das natürlich vice versa ist, in den Staaten haben wir das Thema, dass die Wissenschaft nicht mehr gefördert wird. Also die Elite-Universitäten sind ja sehr unter Trumps Beobachtung, dass die Wissenschaft gerade in populistischen Zeiten zurückgedrängt wird. Je mehr man aber die Wissenschaft zurückdrängt, desto weniger Intellektuelle es gibt, was dem System natürlich nutzt, weil jemand, der mit Dominanz, Aggression regieren will und Lautstärke, der braucht keine Intellektuellen, weil das ja, wenn du Dinge hinterfragst, das Wesen einer Bildung ist ja, Dingen auf den Grund zu gehen. Wenn ich aber Dingen auf den Grund gehe und das, was man mir erzählt, hinterfrage, bin ich ja ein Feind eines Systems. Also das hängt alles irgendwie miteinander zusammen. Deswegen finde ich es auch ganz, ganz, eigentlich ich finde es tragisch, dass man in Deutschland, und da sind die Bildungsminister, wären eigentlich zuständig, wir haben überhaupt keinen Konsens über die Bundesländer hinweg, wir haben unterschiedliche Zugänge, wann, mit welchen, also wenn man in Bremen Abitur macht, ist es, hast du eine andere Herausforderung als in München zum Beispiel, in Bayern, wenn du ein Abitur machst. Also wir haben unterschiedliche Nivellierungen. Und das Schulsystem, das wir derzeit ja haben, ist ja im Grunde genommen 100 Jahre alt.
Also wenn ja klar, aber das Schulsystem begleitet uns ja auch schon, wie du sagst, seit langer Zeit. Und ich meine, wir hatten gefühlt ja lange nicht mehr so eine schlechte Stimmung. Das kann jetzt ja nicht nur daran liegen, weil mit diesem Schulsystem kommt Deutschland ja mehr oder minder gut klar, aber das Land kommt ja gut mit klar oder kommt zumindest mit klar. Das ist auf jeden Fall verbesserungsbedürftig, aber ich könnte jetzt ja schlecht sagen, das ist so ein Punkt, warum wir so eine Stimmung gerade haben, die auch ans Demokratiezweifeln kommen. Das, was du vorhin gesagt hast, bin ich, glaube ich, eher mit dabei, wenn ich da eine Perspektivlosigkeit sehe und die Zukunftsangst, auf die ich keine Antwort kriege und beziehungsweise nicht sehe, dass jemand dran gelegen ist, dass die Zukunft irgendwie gesichert ist. Ja, da kann ich mitgehen, bei der ich sage, wir sind gerade in einer Phase, die wir lange schon nicht mehr hatten, bei der wir einfach nicht wissen, wo stehen wir überhaupt in 5 Jahren, weil die Welt so schnell geworden ist, so komplex geworden ist, dass ganz viele sagen, das ist eine Sicherheit, die bräuchte ich vielleicht auch gerade von meiner Regierung, von den Politikerinnen und Politikern. Und das kriege ich gerade nicht, weil sie alle zu sehr mit sich beschäftigt sind, was sie auch schon immer waren, aber gerade gefühlt einfach noch mehr. Sie mir aber jetzt gerade einfach keine Lösung für spätere Probleme gibt. Und zwar für die Absicherung, was mache ich denn, wenn jetzt der Job weg ist, wenn ich überhaupt nichts mehr finde, wenn meine Rente naht, kriege ich überhaupt noch Rente und so weiter. Wie sieht das aus? Und ich glaube, das ist ein Punkt, bei dem halt auch viele Jüngere sagen, oh Mann, hier fühle ich mich alleingelassen.
Ja, das hat indirekt schon was mit Bildung und Schulsystem zu tun, weil wir eigentlich diese Gesellschaft auf Zeiten vorbereiten müssten, in denen die KI und Roboter Teile unserer Arbeit übernehmen werden und wir eigentlich mittlerweile anfangen müssten, uns zu überlegen, wie wir in 10 oder 20 Jahren die Bevölkerung ernähren werden. Und das hat was mit Bildung zu tun. Die Schulpläne müssten meiner Ansicht nach in die Zukunft jetzt ausgerichtet werden. Also was lehrt man in einem Zeitalter von KI und Robotics heute Schülern? Wie stellt man einen Lehrplan auf, wenn ich heute weiß, dass wir viele der Berufsgruppen, die es jetzt gibt, überhaupt nicht mehr gebrauchen werden können? Wir brauchen eigentlich jetzt die ersten Konzepte. Was machen wir? Wie sichern wir eine Gesellschaft ab, in dem, und da gibt's mittlerweile ja Studien darüber, wie sichern wir eine Gesellschaft ab? Wie wollen wir die ausbilden? Wie müssen Lehrpläne aussehen, damit die Jungen, die heute mit der Schule beginnen, in 20 Jahren einen Job haben werden? Jetzt kann man es natürlich hergehen und sagen, naja, wir haben jetzt Fachkräftemangel und wenn die Alten in Rente gehen, dann werden ja die Löcher gestopft. Aber ich glaube, wir gehen ja immer von dem Denken aus, dass wir jetzt im Moment haben 2026. Wenn wir jetzt 3, 4 Jahre zurückgehen, wenn wir an Corona zurückdenken, da war KI ja noch, naja, in den Kinderschuhen. Wir alle sind auf Social Media umgestiegen. Wir alle waren zu Hause, haben angefangen, LinkedIn und Facebook und ich weiß nicht was zu nutzen. Das heißt, die Entwicklung, die KI annimmt, die läuft ja jetzt nicht linear, die verläuft ja exponentiell. Also die Chinesen fangen jetzt an, Roboter zu bauen, übrigens auch für Industrie, also humanoide Roboter meine ich jetzt. Das heißt, wenn die Entwicklung weiter so voranschreitet, und zwar exponentiell und nicht linear, dann müssen wir davon ausgehen, dass wir in 10, 15 Jahren ganz andere Ausbildungen brauchen und viele derer, die wir jetzt haben, wir überhaupt nicht mehr brauchen werden. Das heißt, eigentlich sind im Moment Zukunftsforscher gefragt. Wir brauchen andere Studienpläne, wir brauchen andere Lehrpläne, weil wir unsere Kinder ganz anders ausbilden werden müssen. Und jetzt komme ich auf das zurück, auf die Unzufriedenheit. Ich glaube, dass manche Menschen sich dessen gewahr sind, dass wir in einen riesen Umbruchzeiten sind. Und das hat mit Corona begonnen, ging über Ukraine-Krieg. Jetzt haben wir Trump, den Nahen Osten, Öl und so weiter. Aber die viel größere Umwälzung, glaube ich, ist vielen Menschen noch gar nicht bewusst. Und sie ahnen es nur. Das ist ein Gefühl, das Menschen haben. Ich komme gerade aus Österreich zurück, habe da mit einigen Startups und auch Kollegen gesprochen, die mir von ihren Entwicklungen und Innovationen erzählt haben. Die älteren Kollegen haben mir erzählt, dass man sie gerade versucht loszuwerden, weil sie einfach nicht mehr gebraucht werden, dass auch Junge nicht eingestellt werden, weil die KI, die ist gerade diese Junior-Analysten-Jobs oder Praktikanten-Jobs übernehmen werden. Das heißt, wir steuern auf eine Gesellschaft zu, die heute, so wie wir sie kennen, nicht mehr zu vergleichen ist. Das ist jetzt zunächst mal weder gut noch schlecht. Aber ich glaube, wir müssen die künftige Generation darauf vorbereiten, dass es anders werden wird. Und ich glaube, diese Unzufriedenheit, nicht nur die Ängste, die wir haben aufgrund von Ölpreis, Gaspreis und Strom etc. Ich glaube, das sind eigentlich nur, aber das ist natürlich eine völlig subjektives Denken einer Psychologin, das sind Nebenschauplätze, die wir haben, die einen Umbruch der Gesellschaft uns gebracht haben. Also Trump zum Beispiel, also ich muss jetzt die Persönlichkeit von Trump hier nicht zerlegen, aber eins hat er uns doch, oder mehrere Sachen hat er uns deutlich gezeigt, dass Europa sich besser verteidigen muss. Es muss alleine verteidigungsfähig werden. Das war eine Erkenntnis, die Europäer nicht so gerne gehört haben oder auch nicht lange am Teller, am Schirm hatten. Eine zweite Erkenntnis war, dass wir viel zu sehr abhängig sind vom Öl- und Gaspreis, also Putin und Trump. Und in Krisen sieht man, wie wir abhängig sind vom Öl, wie wir abhängig sind vom Gas. Also was dann? Aber ich glaube, das viel größere Thema ist, dass wir haben, dass wir einen kompletten Umbau haben in unseren, wie soll ich das jetzt formulieren, in unseren Berufs- und Arbeits, Umfeldern und Bedingungen, unter denen wir arbeiten. Und ich glaube, das ist erst am Beginn eines völlig neuen Zeitalters, und Menschen spüren das. Und ich glaube, dass in Summe dieser vielen Themen, die wir haben, von Rechtsanspruch, zu wenig Übernahme von Eigenverantwortung, sehr viel Individualismus, viele geopolitische Krisen und dann noch die KI, dass das in Deutschland, ich sage mal so, gefühlt das Fass bei den Menschen zum Überlaufen gebracht hat, aber es keine Konzepte und keine Strategien gibt, wie man denn damit umgeht. Und die Regierung oder die Politiker liefern uns keine Konzepte. Das ist das, glaube ich. Und die Menschen warten auf jemanden, der sie erlöst aus ihrem gefühlten Drama. Aber ich sage, da kommt kein Erlöser, weil die Erlöser, die sich in der Geschichte immer als Erlöser angeboten haben, haben sich dann sehr oft als Autokraten oder Diktatoren entwickelt oder herausgestellt. Also es sind keine Erlöser. Und ich glaube, das ist das Dilemma, in dem die Menschen stehen, viele in Deutschland. Sie hoffen auf eine Regierung, auf eine Partei, die ihnen gefühlt eine Lösung ihres Dilemmas präsentiert. Aber wer soll sie erlösen in einem geopolitischen schwierigen Umfeld mit KI? Also wie soll das denn konkret aussehen, wenn wir mal auf die Faktenebene gehen? Wollen Sie jetzt tatsächlich alle Asylanten, Immigranten zurückschicken nach Syrien? Also ich zum Beispiel hätte keine Putzfrau, wenn wir die zurückschicken. Ich hätte auch niemand, der mir mein Amazon-Paket liefert, weil ein Deutscher wird es mir nicht machen so schnell. Also das sind ja keine Lösungen, die AfD anbietet, die wirklich realistisch sind. Die erfüllen im Grunde genommen Hoffnungen und Träumereien vieler Menschen in diesem Land. Aber Lösung ist es keine.
Ja, und trotzdem profitieren sie.
Scheinbar.
Naja. Also grundsätzlich ist es ja so, dass die Zahlen auf der Seite hochgehen, auf der anderen Seite runter. Ich meine, es ist natürlich noch eine Mehrheit allgemein auf der anderen Seite. Aber grundsätzlich sieht man ja, dass ein Balken eher in eine Richtung geht und die anderen Balken eher in die andere Richtung, obwohl da ja auch, soweit ich das jetzt auch sehe, und ich habe mich jetzt auch ein bisschen mit der Partei und auch den Inhalten beschäftigt, ich keinerlei Ansätze für irgendeine Lösung sehe.
Ja, also natürlich, klar, wer profitiert, ist die AfD. Aber die AfD suggeriert ja den Wählern, wenn ihr uns wählt, wird ja alles besser. Und das habe ich damit gemeint. Der Profit davon oder der Vorteil, den sich viele Menschen erhoffen, der wird mit einer hohen Wahrscheinlichkeit ja nicht wirklich eintreten, sondern das System wird sich etwas verändern, aber der Profit, den sich die Menschheit erwartet in Deutschland davon, ist mit einer an hohen Grenzen der Wahrscheinlichkeit, wird der gar nicht eintreten. Also das wissen wir aus rechtspopulistischen Ländern, sprich Ungarn war ja das beste Beispiel, das ist erst ein paar Wochen her, da hat sich ja gar nichts gebessert. Und was wird sich mit Trump bessern? Eines hat sich mit Trump deutlich gebessert, dass die Tech-Giganten noch gigantischer geworden sind. Das heißt, das System, das rechtspopulistische Führer wählt, da werden ja in der Regel immer nur ein paar wenige reich davon. Aber dieses Denken, und das ist, glaube ich, das sehe ich als Psychologin auch ein bisschen Drama, dass dieses Denken, warum solche Parteien gewählt werden, da geht es ja zunächst mal um nur, es muss jetzt jemand kommen, der mir mein Wohlgefühl wiederherstellt. Und zunächst mal leben die ja von der Hoffnung. Die präsentieren ein Hoffnungsszenario. Und dieses Hoffnungsszenario stellt sich ja dann in der Regel erst nach ein paar Jahren heraus, dass es letztendlich ein Trugbild war. Das sind ja schleichende Prozesse, die da stattfinden in Demokratien. Wenn hier Rechtspopulisten an die Macht kommen, ist es ja nicht so, dass über Nacht innerhalb von 24 Stunden das System völlig gedreht wird. Das sind ja dann Wochen, Monate und Jahre, wo peu à peu sieht man ja, die Staaten sind ja ein bestes Beispiel dafür, wo plötzlich ein System sich gedreht hat. Nur es dann zurückzudrehen, ist im Nachhinein schwieriger. Und man darf auch nicht vergessen, dass es ja hinter diesen rechtspopulistischen Führern, auf der einen Seite gibt es die Wählerschaft, die diese Menschen wählen, aber es gibt ja um diese Menschen herum immer einen engen Kreis an Menschen, die stützen, dass sie überhaupt in die Position kommen, gewählt zu werden. Das heißt, es gibt ja auch hinter diesen Menschen ein elitäres System, das wiederum ihre eigenen Regeln schafft. Aber dadurch, dass wir alle in Blasen leben und sehr viel Abstand haben zwischen einem Menschen auf der Straße in Sachsen und einem elitären System in einer Partei, da gibt es ja Abstand. Die haben ja in der Regel überhaupt nichts gemeinsam. Unsere möglicherweise, ich will das jetzt nicht so direkt ausführen, aber eine möglicherweise weibliche Kanzlerkandidatin lebt ja auch nicht mal in Deutschland. Die lebt ja auch in einem nicht-EU-zugehörigen Land.
Was ihren Wählern aber anscheinend auch nichts ausmacht, wenn es denn doch wieder um dieses Land geht, was mich auch ein wenig irritiert.
Es geht, glaube ich, um die Hoffnung. Es geht um die Hoffnung, diese Rechtspopulisten arbeiten mit der Hoffnung, dass es besser wird, wenn ihr uns wählt. Und mit der Basis, die zersplittert ist. Dieses Land ist zersplittert und das nutzen sie für sich. Und im Gegensatz zu anderen demokratischen Parteien, die auch etwas lauter geworden sind, mittlerweile aggressiver, also der Umgang, die Kommunikation ist ja aggressiver geworden über die Jahre. Mhm. Aber die Rechtspopulisten arbeiten hauptsächlich mit Manipulation und mit Aggression und mit der Angst. Klar, Angst ist einer der Trigger, wie man Menschen dazu bringt, einen zu wählen.
Das ist richtig. Vielleicht sollten wir an dieser Stelle unterbrechen. Thema Angst ist ganz gut. Vielleicht sollten wir das Gespräch auch fortsetzen an anderer Stelle, weil ich glaube, da gibt es noch eine ganze Menge drüber zu sagen. Und ich würde nämlich ganz kurz einen Ausblick machen auf unseren nächsten Podcast mit unserem nächsten Gast. Das wird Daniel Neumann sein. Daniel Neumann ist der Vorsitzende des Landesverbands der jüdischen Gemeinden in Hessen und Autor und Journalist für die Jüdische Allgemeine Zeitung und Rechtsanwalt. Und mit dem werden wir demnächst sprechen und werden auch das Thema Demokratie und insbesondere Antisemitismus besprechen.
Super.
Dann wünsche ich allen unseren Hörerinnen und Hörern ja eine gute Zeit, positive Aussichten, dass die Hoffnung nicht untergeht, dass wir es auch so reißen können, dass wir nicht auf Populismus angewiesen sind, sondern dass auch ganz gut so hinkriegen. Und ich glaube, dass wir immer noch viel mehr sind, die die Demokratie bevorzugen, als dass sie als diejenigen, die sie ablehnen. Und dann von meiner Seite bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.